Ich möchte auch noch beten zum Start. Danke vielmals, wie jetzt heute Morgen so aus dem Nebel rausholen und in die Sonne stellen, ins Licht stellen, zu dir bringen, eine Sicht geben, können durchschnaufen lassen. Ich bitte, dass wir da ganz konkret erleben heute in uns, in unserem Herz, in unserem Leben. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du wirkst. Amen. Erfolg ist: Meine Sünden sind bekannt. Und das ist ein bisschen ein unbequemer Titel, nicht? Ich habe jetzt gedacht, ich mache die Predigt 10 Sekunden und gebe das Mikrofon euch. Und dann machen wir es konkret. Nein, es ist ein bisschen unbequem, nicht? Wer hat das schon gern, wenn die eigenen Fehler, Unvollkommenheiten, Scheitern-Stories, ja, Sünden bekannt und öffentlich werden? Das ist nicht unbedingt das, was wir uns dann noch sehnen. Es gibt eine Geschichte von einem britischen Arzt aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat anscheinend, ich bin nicht ganz sicher, ob sie wahr ist, der hat anscheinend an ein Dutzend, an 12 prominente Personen in England ein Telegramm verschickt. 19. Jahrhundert Telegramm. Und dort drin hat er geschrieben: Flüchtet sofort, stopp. Alles wurde aufgedeckt, stopp. Und auf das hin haben anscheinend all die 12 Leute ihre 7 Sachen gepackt und die Stadt verlassen. Fakt ist, was Sünde anbelangt, da hocken wir alle im gleichen Boot. Da hocken wir alle im gleichen Boot. Vielleicht würden wir bei so einem Telegramm, wenn wir das überkommen, nicht gerade aus Amrischwil ziehen. Aber es ist wahr, wenn in Römer 3,23 steht, in dem Punkt gibt es keinen Unterschied. Alle Menschen sind Sünder. Und das ist irgendwie unangenehm und gleichzeitig finde ich, dass es irgendwie ehrlich befreiend ist. Als scheiternde Menschen sind wir in guter Gesellschaft von ungefähr 8 Milliarden Menschen um uns herum. Das bedeutet, wir sitzen alle im gleichen Boot. Schau mal links und schau mal rechts. Beides Mal siehst du einen nicht perfekten, immer noch scheiternden Menschen. Vor kurzem habe ich so einen Aufkleber gesehen mit einem Spruch und dort ist gestanden, Zitat, verurteile nicht jemand nur, weil er anders sündigt als du. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle. Wir sind alles scheiternde Menschen. Und 1. Johannes 1,8 sagt sogar, dass wir Lügner sind, wenn man behauptet, dass wir sinnlos sind, dass wir nicht mehr scheitern. Alle im gleichen Boot. Und wir dürfen uns outen als scheiternde Christen. Wir dürfen uns outen als Christen, die scheitern. Und ich glaube sogar, wir schulden das der Welt. Ein authentischer, ein echter Blick in unser einmal nicht perfekte, einmal komplett chaotische und einmal überforderte Leben. Ich glaube, wir schulden den Blick der Welt. Schwachheit zugeben, macht dich nicht schwach, sondern stark. Aber Schwachheit zu verbergen, so auf die Seite zu tun, oder zu übermalen, oder schön zu reden, das macht dich zu einem Schauspieler. Ich habe 2 Punkte für die Predigt. Es ist eigentlich recht simpel. Der erste ist, wir sind scheiternde Menschen. Und der zweite Punkt, aber wir kennen den Gott, der genau solche liebt. Wir sind scheiternde Menschen. Es gibt eine Predigt, die habe ich mal am Gotti Amriswil gehalten. Und das ist schon einige Jahre zurück. Aber das ist die Predigt, wo ich mit Abstand am meisten darauf angesprochen werde. Auch jetzt ab und zu noch. Und das Thema war failed, Englisch für gescheitert. Ich habe dort bei diesem Input einfach ein paar Misserfolgsgeschichten von meinem Leben erzählt. Ich habe erzählt von meiner Musikkarriere. Ich bin ziemlich schnell aufgestiegen vom Flötenspielen zum Trompetenspielen. Ich habe Trompetenlektionen genommen und ich erinnere mich an den einen denkwürdigen Tag, wo ich im Trompetenunterricht war und ich möglichst lange es anhalten musste. Jetzt seht ihr, wie weit ich schon war. Möglichst lange es anhalten und ich habe das A rausgepustet und pustet und pustet. Und irgendwann habe ich Sterne gesehen am Himmel. Und das Nächste, was ich weiss, ist, dass ich mit blutigem Gesicht am Boden gelegen bin und über mir der schockierte Blick von meinem Trompetenlehrer. Und das war meine letzte Lektion. Ich habe dort erzählt an dem Gadi, dass ich ziemlich jung die Hauptleitung übernommen habe von der Jugendgruppe hier in der Gemeinde. Und ich habe die Jugendgruppe so genial geleitet, dass ich mich an den einen denkwürdigen Abend sehr gut erinnere, wo wir als Team da unten waren und auf Teilnehmer gewartet haben. Und gewartet haben. Und gewartet haben. Und niemand ist gekommen. Ich habe erzählt von einer anderen Gadi-Predigt, die wirklich in die Hose gegangen ist. Ich glaube, das war die erste, die evangelische Kirche. Und sie hat einfach nichts wollen. Und da ist mir auch klar geworden, als mir dann am nächsten Tag der Christian Stricker telefoniert hat und gesagt hat, Dave, wir müssen mal einen Spaziergang machen. Scheitern. Zum Glück habe ich, seitdem ich dort die Gadi-Predigt über Scheitern hatte, kein Problem mehr. Ich bin von Scheitern befreit. Wer da nicht einen 3-monatigen unangenehmen Gang zum RAF letzten Sommer? Wer da nicht ein Masterstudium, das ich abgebrochen habe? Sogar bei der Verlobung ist mir etwas in die Hose gegangen. Wir waren mitten auf dem See, auf dem Bodensee mit einem Motorboot. Ich bin auf die Knie vor der Sarah, habe ihr den Antrag gemacht. Am Abend um 11 Uhr, am Donnerstagabend. Und dann wollten wir retten in den Hafen fahren. Ich habe das Motorboot, das ich ausgelehnt habe vom Tobi, ohne dass er es gewusst hat, anschalten. Und es ist nicht mehr gekommen. Es ist nicht mehr gelaufen. Scheitern. Wir sind dann abgeschleppt worden. Sarah hat mich trotzdem geraten. Ich scheitere oft in dem, was ich mir vornehme. Einmal bereite ich eine Predigt vor oder einen Input und plötzlich merke ich, wie Jesus mir auf die Schulter klopft und fragt, hey Dave, hast du überhaupt schon mal mit mir über das geredet, wo du da am Vorbereiten bist? Einmal habe ich einfach keine Lust auf ihn. Ich laufe so langsam davon und lebe mein eigenes Ding. Einmal, oft, versündige ich mich an ihm, an meiner Frau, an anderen Menschen. Einmal sogar aus Trotz, einmal sehr bewusst. Ich scheitere in meiner Beziehung zu Gott jeden Tag. Ich scheitere in der Nachfolge als ein Jünger von Jesus. Und ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus alles hinlege. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann kann ich das nicht. Es gibt so viele Sachen in meinem Leben, da tue ich mich schwer, um sie ihm völlig zu geben. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich alles für Jesus aufgebe. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht. Erstens habe ich es noch nie gemacht. Zweitens spiele ich nicht gern mit dem Gedanken, das zu machen. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus in allem verherrliche. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht. Wenn ihr ein Video sehen von meinem Gedankenleben, über eine ganze Woche, jede Sekunde, jede Minute von jedem Tag, ich weiß nicht, ob ihr mir noch in die Augen schauen würdet. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich immer zu Jesus stehe. Aber nicht mal das kann ich. Ich habe schon so viele Situationen gehabt, wo der Heilige Geist geklopft hat und ich mir sehr bewusst Finger in die Ohren gesteckt habe, um ihn zu ignorieren. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich völlig zufrieden bin in Jesus. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht einmal das. Immer mal wieder liege ich zu Abend im Bett und fühle mich unzufrieden. Oft über mir selber, einmal selten über meiner Ehe und einmal ganz selten über meinem Job. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus völlig hingegeben bin. Aber ich kann es nicht. Ich bin ziemlich begeisterungsfähig für den Glauben, für Jesus. Aber ich bin auch begeisterungsfähig für einen Super Bowl, einen Fußballmatch, einen Tennismatch. Ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus immer über allem liebe. Aber ich kann nicht einmal das. Immer über allem sind 3 grosse Wörter, Und wir haben gesagt, in unserer Ehe, wir wollen immer und alles nicht brauchen. So à la, du machst das nie. Du machst das immer nicht so. Einfach, dass wir die Wörter nicht brauchen. Immer über allem. Ganz ehrlich, wenn ich in mein Leben schaue, Jesus immer über allem lieben. Vielleicht kann ich das sagen, dass ich da 5% von meiner Zeit mit ehrlichem Gewissen könnte sagen. Einmal habe ich nicht einmal Lust, mit ihm zu reden. Einmal langweile ich mich daran, dem, was er sagt, in seinem Wort. Ich schittere in meiner Beziehung zu Gott jeden Tag. Und wenn die Bibel sagt, im Römer 3,23, dass ich ein Sünder bin, dann bedeutet das, dass ich konkrete Schuld in meinem Leben habe. Und wahrscheinlich geht es dir ähnlich, sofern du auch zu diesen 8 Milliarden Menschen gehörst. Vielleicht kennst du Scheitern sehr genau. Vielleicht hast du sehr konkrete Situationen im Kopf. Sachen, die dich runterziehen. Sachen, Situationen oder eine allgemeine Situation, die dich verdammt, die dich anklagt, die dich abstempelt mit unwürdig. Wo du deinem Scheitern sehr, sehr bewusst bist. Vielleicht aber fühlst du dich auch eher unangenehm, wenn jemand vom Scheitern redet. Weil das gehört sich irgendwie nicht. Was sollten denn die Leute denken, wenn sie plötzlich einen Blick würden haben in mein echtes Leben? Wir sollten doch schon viel weiter sein, viel reifer. Wir sollten doch all die Aussagen können bejahen, mit Überzeugung. Ich kenne eine junge Frau, die hat mir mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass man unter Christen immer smilen muss. Alle sind ja immer fröhlich. Und das gehört sich ja so als Christ. Und es macht mich kaputt. Sie ist gezwungen worden, eine Maske aufzusetzen. Eine Maske von Unehrlichkeit. Eine Maske vom Verschmälern von Problemen. Und die Maske war, um immer lachen, um ein Smile aufzusetzen. Und die Maske ist ein Gefängnis geworden. Wenn wir etwas alle miteinander gemeinsam haben, dann das. Wir sind scheiternde Menschen. Und wir schulden der Welt und uns gegenseitig die Ehrlichkeit. Es gibt so ein bisschen heuchlerisches Bessertum, das einfach nichts Gutes tut. Wenn wir höher und besser von uns denken und wenn wir so einen verachtenden Blick haben auf andere, wenn wir unserem eigenen Scheitern nicht bewusst sind, wenn wir das nicht benennen können. Und dann müssen wir einmal die harten Worte, die direkten, die scharfen Worte von Jesus hören. Wenn er sagt in Matthäus 23, wehe euch, wenn ihr euch selber erhöht, wenn ihr euch besser darstellt, als ihr seid. Wehe euch, wenn ihr wie übermalte Gräber seid. Von außen zwar hübsch dekoriert, aber von innen voller Unreinheit. Wir sind schitternde Menschen. Aber wir kennen den Gott, der genau solche liebt. Ich habe gesagt, ich wünschte mir, ich könnte sagen, dass ich Jesus immer liebe. Immer hingebe zu ihm stehen, ihn verherrlichen. Und die grösste Freiheit in meinem Leben ist gekommen, als ich angefangen habe zu verstehen, dass ich zu all diesen Sachen gar nicht mehr Ja sagen konnte, um Frieden zu haben. Denn ich kann etwas anderes sagen. Und das dafür felsenfest. Ich kann sagen, selbst wenn ich scheitere, alles für Jesus hinzugeben, weiss ich, er hat alles hingegeben für mich. Selbst wenn ich scheitere, für Jesus alles aufzugeben, weiss ich felsenfest, er hat alles aufgegeben für mich. Selbst wenn ich scheitere, immer zu Jesus zu stehen, weiss ich felsenfest, er steht immer für mich da. Selbst wenn ich scheitere, Jesus über allem zu lieben, weiss ich felsenfest, er liebt mich für immer. Und das ist ein riesiger Unterschied. Da gibt Freiheit, da gibt Frieden. Das ist der Boden für Veränderung. Ich kenne einen Gott, der scheiternde Menschen liebt. Ich kenne einen Gott, der unreine Menschen umarmt und küsst. Ich kenne einen Gott, der für die Schwachen stark ist. Ich kenne einen Gott, der nicht die Heiligen sucht. Denn Fakt ist, er wird keine finden. Ich kenne einen Gott, der in meiner Schuld Retter ist. Sünder sein ist kein Problem, wenn wir zu Gott gehen wollen. Genau gleich wenig wie durstig sein ein Problem ist, wenn wir trinken wollen. Oder wie verloren sein ein Problem ist, wenn wir gefunden werden wollen. Oder wie arm sein ein Problem ist, wenn einem Reichtum angeboten wird. Oder wie leer sein ein Problem ist, wenn wir gefüllt werden wollen. Sünder sein ist nicht das Problem, um zu Gott zu gehen. Es ist die Voraussetzung. Im Römer 5,8 steht, dass Gott seine Liebe genau darin bewiesen hat, dass er für schitternde Menschen gekommen ist. Zu wirklicher Freude in dieser Gnade findet man nur über die Strasse der Ehrlichkeit zu seinem eigenen Versagen. Und es liegt etwas wahnsinnig Befreiendes drin, wenn man erkennt und da kann eingestehen, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte. Und vielleicht musst du das heute machen. Vielleicht musst du heute das sagen, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Vielleicht musst du das zu deiner Frau sagen, vielleicht zu deinem Mann. Vielleicht musst du eine Maske ablegen. Etwas, was du übermalst. Vielleicht einfach mal echt sein. Vielleicht zu einem Freund das sagen. Vielleicht nach dem Gottesdienst, da vorne beim Gebet. Es liegt etwas wahnsinnig Befreiendes drin, zu sagen, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Und gleichzeitig zu wissen, dass Gott dich bedingungslos liebt, so wie du bist und nicht so, wie du sein sollst. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Der König David in der Bibel ist für mich ein grosses Vorbild. Wir lesen ziemlich viel vom Dreck in seinem Leben. Von Ehebruch bis zum Mord. Und man könnte doch meinen, dass wenn man König ist von einem ganzen Volk und jemand schreibt deine Biografie, was in dem Fall von der Bibel der Prophet Samuel gemacht hat, jemand schreibt deine Biografie, dann willst du all die unangenehmen, dunklen Kapitel von deinem Leben verschönert haben oder gar nicht drin. Ich glaube jetzt, darf man den Vergleich machen, wenn jetzt der Trump oder wenn der Obama eine Biografie von sich hat oder sonst ein wichtiger Mann und er lebt noch und er hat Einfluss, weil die Biografie kommt, dann schaut er, dass gewisse Kanten ein bisschen geschliffen werden. Dass gewisse dunkle Kapitel ein bisschen aufgehellt werden. Der König David gibt uns einen skandalös ehrlichen Blick in seine dunklen Geheimnisse. Und das ist einmalig. Man könnte denken, es würde seinem Ruf schaden, wenn man plötzlich in sein Schlafzimmer rein sieht. Währenddessen, dass er im Amt ist. Wieso macht er das? Was macht es aus, dass der David seine Schuld bekannt macht, öffentlich macht? Und ich glaube, der Grund liegt da. Der König David ist sich seiner Identität felsenfest bewusst gewesen. Wer er ist, ist nicht, was er da hat, sondern was Gott über ihn sagt. Und Gott sagt, ein Mann nach meinem Herz, ein Freund. Ein Freund ist jemand, der dich kennt, dein Versagen, deine Ängste, deine Sünden, deine Fehler, deine versteckten Gedanken, dein Stolz, dein Schmerz und dich trotzdem akzeptiert, dich liebt und mit dir steht. Und Jesus sagt, ihr seid nicht länger Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde. Gnade bedeutet, dass wir unsere Sünden nicht verbergen müssen. Denn nicht unsere Leistung, ob gut oder schlecht, ob Erfolg oder Misserfolg, macht unsere Beziehung zu Gott aus, sondern die Leistung von Jesus am Kreuz. Und das war 100% Erfolg. Gnade bedeutet, dass Gott uns genau gleich liebt, in unserem Scheitern wie in unserem Gelingen. Dass er genau gleich bei uns steht, wenn wir tief unten sind, wie wenn wir hoch oben sind. Gnade bedeutet, dass er deine Geschichte schreibt, durch Schmerzen und Freude, durch Brüllen und Lachen. Gnade bedeutet, dass deine guten Werke dich nicht näher zu ihm bringen und deine schlechten Werke ihn nicht von dir entfernen. Gnade bedeutet, dass Gott sich nicht von schitternden Menschen abwendet, so als ob er gekekelt wäre, sondern Gnade bedeutet, dass der Gott, den wir kennen, in eine gescheiterte Welt absteigt. Gnade bedeutet, dass nicht mein Leben für Jesus entscheidend ist, sondern sein Leben für mich. Und Gnade bedeutet, dass nicht meine Auf- und Abliebe für Jesus das ist, was zählt, sondern seine beständige, felsenfeste Liebe für mich. Vielleicht hast du den Mut, deinen Lebenslauf von Scheitern und Schmerzen aufzuschreiben und Gott hinzuheben. Und dann, ja sogar genau dann, sein freundliches Gesicht zu sehen und seine ehrlichen Worte zu hören, wenn er sagt, ich liebe dich. Ich möchte dich heute ermutigen und aufrufen, deine Maske fallen zu lassen. Kein Schauspieler zu sein, sondern stark sein, indem er zur Schwachheit steht. Und Gott hat kein Problem damit. Er kennt dich sowieso. Ich möchte dich aufrufen, zu Jesus zu kommen, so wie du bist, in aller Schwachheit, in allem Versagen, in allem Scheitern und mit aller Schuld. Denn genau so wird er dir begegnen. Und ich möchte dich ermutigen und aufrufen, wenn du weißt, ich muss heute mit jemandem reden, ich muss etwas sagen, ich muss jemanden neben mir anstupsen und sagen, du, ich muss dir etwas erzählen. Ich bin nicht so, wie ich sollte sein. Dann möchte ich dich ermutigen, um das zu machen. Auf dem Fundament von Identität, vom Geliebtsein in Jesus. Und ich möchte noch beten, aber nicht um einen Punkt zu machen, sondern eine Überleitung. Und ich fände es schön, wenn ihr schon könnt dafür kommen könnt. Eine Überleitung in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir vor Gott kommen können. Ehrlich, echt. So wie wir sind. Und vielleicht dreht sich einige zu der Person links und rechts und sagen, hey, ich muss etwas ans Licht bringen. Vielleicht sind einige die Augen schliessen und kommen vor Jesus und sagen, Jesus, ich bin nicht so, wie ich sollte sein. Ich bete. Danke vielmals, Jesus, dass du mich liebst, bedingungslos. Danke, dass du mich liebst im Scheitern und im Gelingen. Danke, Jesus, dass du von der Herrlichkeit vom Himmel in den Nebel von einer gescheiterten Welt abgestiegen bist. Dass du scheiternden Menschen direkt in die Augen geschaut hast. Und sie nicht einen verurteilenden, anklagenden Blick gesehen haben, sondern einen liebenden Blick von einem guten Gott und eine Umarmung gespürt haben von einem Freund. Und das ist auch mal schwierig zum Glauben. Und ich bitte, dass du uns die Gnade gibst, statt zu glauben und die Veränderung zu erleben, die Heilung zu erleben, wenn du uns berührst, wenn wir deine Liebe spüren, dass sie uns hineinfließt. Und ich bitte, Herr, dass wir Masken ablegen, dass wir nicht Schauspieler sind und dass wir dieser Welt, gerade als Christen, können einen ehrlichen Blick in ein scheiterndes Leben zeigen und gleichzeitig zeigen, wie wir felsenfest auf dem Fundament von deiner Liebe stehen dürfen. Amen.